Ja, an dieser Stelle erwartet ihr bestimmt, dass ich mit dem ersten Petrusbrief weitermache, Kapitel 5. Dem ist heute aber nicht so. Ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema, wird Israel wiederhergestellt? Und weil ich ungern mich mit zwei Themen gleichzeitig intensiv auseinandersetze, habe ich das als Anlass genommen, über dieses Thema, die Wiederherstellung Israels, auch eine Predigtreihe zu machen. Und wir werden uns deshalb heute dem Thema zuwenden, der ewige Landbesitz Abrahams. Also mit dem ersten Petrusbrief, denke ich, fahren wir in einigen Wochen oder Monaten fort. Heute der ewige Landbesitz Abrahams. Und diese Reihe wird dann noch fortgesetzt werden. Erstmal müssen wir sehen, wie weit wir heute überhaupt kommen, ob wir vielleicht nächstes Mal mit dem Thema noch weitermachen. Dann möchte ich auch noch sprechen über die wahre Abrahams Kindschaft und ein drittes Mal noch über den neuen Bund. Was bedeutet eigentlich der neue Bund? Heute also der ewige Landbesitz Abrahams, die Verheißung an Abraham. Also das Oberthema heißt ja, wird Israel wiederhergestellt? Und das ist ja ein umstrittenes Thema, da gibt es unterschiedliche Ansichten, auch unter bibeltreuen Christen. Vielleicht haben auch von euch einige andere Ansichten, wie ich sie heute hier vorstellen werde. Und wenn ihr dazu Fragen oder Einwände oder so habt, kommt hinterher gern zu mir. Und ich würde dann das nächste Mal auf eure Fragen oder Einwände dann auch gern eingehen. Es ist auch ein ganz großes Thema, Israel überhaupt, wenn man die Bibel aufschlägt und den Finger an die Stelle einsteckt, wo die Geschichte Israels beginnt, dann ist man ziemlich weit vorne. Und wenn man den anderen Finger dann dort einsteckt, wo die Geschichte Israels endet, das wäre jetzt auch noch eine Definitionsfrage, wo endet sie, ganz hinten oder schon ein paar Seiten vorher. Jedenfalls, man hat doch den Großteil der Bibel dann zwischen den Fingern. Also Israel ist eigentlich so ein Hauptthema in der Bibel. Und das Volk Israel war ja nun auch Gottes ganz besonderes eigenes Volk. Seitdem Abraham, der Stammvater Israels, berufen wurde, waren alle anderen Völker und Nationen unbedeutende Heiden. Sie waren halt nicht nur zweit- oder drittrangig, sondern sie waren, wie Paulus schreibt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und damit ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Das einzige Volk Gottes war das Volk Israel. Und diese Geschichte des Volkes Israel beginnt nun mit Abraham und mit seiner Berufung und mit seinen Verheißungen, die er bekommen hat. Gott hat ihnen mehrere Verheißungen gegeben und wir verschaffen uns jetzt kurz einen Überblick. Ich sage nur die Stellen und hinterher werden wir die dann auch noch teilweise lesen. 1. Mose 12, die Stelle können wir auch gleich lesen, weil ich da hinterher nicht mehr so ausführlich drauf eingehen werde. Denn was hier in 1. Mose 12 gesagt wird, das wird hinterher auch an den Stellen, auf die ich dann eingehe, nochmal wiederholt. 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Land, das war Ur in Chaldea, also ein heidnisches Land, und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Vers 7 noch. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Also dieses Land Kanaan, wo er hingeführt wurde. Ja, hier haben wir schon so den Grundstock der Verheißungen. Man kann sie gliedern in eigentlich drei Gruppen. Die Verheißung an Abraham, erstens eine große Nachkommenschaft. Abraham sollte zu einer großen Nation werden, viele Nachkommen haben. Zweitens, sie sollten auch das ganze Land Kanaan haben, das haben wir in Vers 7 gelesen, dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Und sie werden, Abraham und seine Nachkommen werden zum Segen für die ganze Welt sein. Er sollte selbst gesegnet werden, Vers 2, und von ihm sollte auch Segen ausgehen. Vers 2, du sollst ein Segen sein. Diese drei Punkte werden dann eigentlich immer wieder wiederholt. Wir schauen es jetzt überblicksmäßig, die Stellen an. Das ist dann einmal in Kapitel 13, wo sich Abraham von Lot trennt. Und ich rede zu euch als solchen, wo ich ausgehe, dass ihr das alles schon mehrmals gelesen habt. Ihr kennt die Geschichte Abrahams. Wer sie jetzt nicht kennt, denke, der wird auch im Laufe der Predigt noch ein bisschen reinkommen. Also Lot und Abraham trennten sich ja. Lot war mitgekommen aus Ur in Chaldea, Lot sein Neffe. Und Lot war aber doch irgendwie nicht ganz so geistlich orientiert, sag ich mal, wie Abraham. Der hat so das, was vor Augen war, genommen, dieses Land, was so schön blühte und sattgrün war. Und Abraham hat dann einen anderen Landteil genommen, der dem Augenschein nach etwas dürrer war. Etwas enttäuschender vielleicht, so zweite Wahl. Und dann hat er von Gott eben aber noch eine Zusage bekommen, dass er dieses Land für ewig besitzen wird. Vers 13, Kapitel 13, Vers 15 und 16. Wir lesen das gleich nochmal, wenn ich ausführlicher darauf eingehe. Die nächste Stelle ist dann Kapitel 15. Dort ist dann das erste Mal die Rede von einem Bund, den Gott mit Abraham schließt. Man kann das diskutieren, ist das vorher nicht auch schon Bund? Es sind also streng genommen sind es Verheißungen. Und hier in Kapitel 15 führt Gott eine Bundesschließungszeremonie durch. Also da werden so Tiere, Opfertiere zerteilt zu zwei Seiten und Gott zieht durch die Mitte hindurch und wie ein rauchender Ofen, also eine ganz sonderbare Zeremonie. Aber wenn man das jetzt von der orientalischen, antiken Geschichte beleuchten würde, würde man sehen, das ist einfach eine Bundeseinsetzungszeremonie. Gott sagt das auch, Gott sagt das dann auch in 15, Vers 18, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Und dann in Kapitel 17 geht es nochmal um einen Bund, nämlich um den Bund der Beschneidung. Da werden wir dann noch drauf eingehen. Und schließlich noch in Kapitel 22, das ist die Opferung Isaaks. Und nachdem diese Tötung Isaaks um Haaresbreite verhindert wurde, kommt dann die Verheißung in 22 Vers 16 lese ich mal. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Diese Verheißungen werden dann natürlich auch noch im Laufe der Bibel manchmal wiederholt. Mose wiederholt sie Gott gegenüber, als Gott erst sagt, ich will dieses Volk verwerfen, nachdem sie da das goldene Kalb angebetet hatten, erinnert Mose Gott an seine Verheißung an Abraham. Die Propheten kommen darauf zurück, spielen es an oder nennen es auch ausdrücklich. Hesekiel 37, 25 sei da nur genannt, für die Zuhörer, die hinterher vielleicht meinen, na, ich hätte ein paar Stellen vielleicht aus der Bibel vergessen, die noch was anderes sagen. Wir werden heute keine Zeit haben, um Hesekiel einzugehen. Aber ihr sollt schon mal wissen, ich habe das nicht übersehen. Wir werden vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal dann darauf zurückkommen. Und dann werden diese Verheißungen auch im Neuen Testament öfters zitiert, angeführt. Und da werden wir dann auch drauf eingehen. Denn dass wir das Neue Testament berücksichtigen, ist schon eine wichtige Sache für uns als Christen. Dass wir die ganze Offenbarung Gottes, besonders die Erfüllung in Christus, beachten. Heute geht es also von diesen drei Verheißungen, Nachkommenschaft, Land und Segen, geht es eben besonders um das Land. Gott hat Abraham das Land versprochen, dass er und seine Nachkommen es besitzen sollen, einnehmen werden. Und das ist ja auch geschehen. Wir lesen dazu Josua Kapitel 21. Das Buch Josua, Kapitel 21, Vers 43 bis 45. Also ihr wisst, Josua ist ja das Buch der Landnahme, nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, 40 Jahre durch die Wüste und dann unter Josua in militärischer Aktion mit starker Beihilfe Gottes, der zum Teil Steine vom Himmel geworfen hat, haben sie dann das Land Kanaan eingenommen. Und dann heißt es hier, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. So, und jetzt könnte man die Predigt an dieser Stelle beenden und sagen, ja, alles eingetroffen, Landverheißung erfüllt. Schön, Gott ist treu, Gott hält sein Versprechen, das ist die Botschaft dieser Predigt. Jetzt könnte ich die Bibel zumachen und enden, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Tatsächlich ist hier alles eingetroffen, das Land ist eingenommen worden. Josa selbst wiederholt das auch nochmal in Kapitel 23, Vers 14. Schlagen wir eine Seite weiter um, 23, Vers 14. Und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch, kein einziges Wort davon ist hingefallen. Also Abrahams Verheißung, alles schon erfüllt, könnte man sagen. Wir wissen, Jerusalem zum Beispiel war aber noch nicht ganz eingenommen. Es verharrten immer noch ein paar Feinde im Land, die sich verschanzt hatten, die noch nicht eingenommen worden war. Das war letztlich dann erst unter Salomo der Fall. Das könnte man zum Beispiel nachlesen, 1. Könige 5, Vers 1, dass Salomo herrschte vom Euphratstrom an bis zum Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Also Salomo, das große Friedensreich, spätestens da könnte man sagen, die Landverheißungen an Abraham haben sich wirklich erfüllt. Und wenn wir nur diese Stellen für sich nehmen, könnte man sagen, ja, wenn man jetzt irgendwie davon redet, Israel muss wiederhergestellt werden, es muss wieder einen Staat Israel geben, mit einem Königtum, einem Tempel, mit Priestertum und so weiter, das ist alles, ja, steht da ja nicht, denn es ist ja schon erfüllt, könnte man sagen, anhand dieser Stellen. Aber woran man anhand dieser Stellen, die ich jetzt angeführt habe, schon stolpern würde, ist, dass die Abrahamsverheißungen, die Landverheißungen ewig sind. An zwei Stellen werden sie ewig genannt. Und die Stellen schauen wir uns jetzt näher an. Und wenn wir davon ausgehen, dass das nicht nur eine zeitweilige Sache war, unter Josua eingenommen, unter Salomo geherrscht und dann hinterher zerfiel das Reich, babylonische Wegführung, hinterher von den Römern endgültig national ausgelöscht. Aber wenn da nicht ewig stünde, da ewig stünde, könnten wir doch erwarten, es muss auch weitergehen mit diesem Land Israels. Aber wie immer man das auch verstehen mag, eines ist klar, diese Erde ist nicht für die Ewigkeit. Auch wenn man ein tausendjähriges Reich erwartet, wären das nur 1000 Jahre. Und danach, also ob man das tausendjährige Reich erwartet oder nicht, irgendwann würde die Erde in Brand aufgelöst werden, so wie es im 2. Petrusbrief zum Beispiel beschrieben steht, dass sich die Elemente in Brand auflösen, der Himmel, die Erde werden zusammengerollt werden wie ein Buch, und dann wird es eine neue Schöpfung geben. Deshalb kann das nicht gemeint sein im Sinne von ewig, ohne Ende. Bevor wir jetzt diese beiden Stellen lesen, wo das Wort ewig vorkommt, möchte ich 4 Verstehensweisen nennen, wie man jetzt dieses ewig verstehen könnte. Erstens, Ewig meint nur bis zum Ende eines bestimmten Zeitraums, bis zum Ende einer bestimmten heilsgeschichtlichen Epoche. Also da könnte man sagen, zum Beispiel 1000-jähriges Reich, eine heilsgeschichtliche Epoche, und damit sei gemeint, ewig heißt nicht bevor diese Epoche zu Ende geht. Oder eben, man könnte auch sagen, die alttestamentliche Epoche, bevor die nicht zu Ende ist. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass man sagt, die Verheißungen waren an Bedingungen geknüpft, diese ewige Landverheißung war an Bedingungen geknüpft und die wurden nicht erfüllt und damit ist die Verheißung hinfällig. Eine dritte Möglichkeit, dass ewig zwar wirklich unendlich meint, aber diese künftige neue Schöpfung, die wird also in so einer Kontinuität und Entsprechung zur alten Schöpfung stehen, dass es dort ebenfalls so ein Land Kanaan geben wird, das dann Abraham und seinen Nachkommen auch ewig gehört. Also schon eine buchstäbliche Sache, aber halt auf der neuen Erde. Und dann als vierte Möglichkeit, die dritte und vierte sind sich ziemlich ähnlich, dass es zwar eine irdisch klingende Verheißung ist, aber dass es sich nicht auf das irdische Kanaan bezieht, sondern auf etwas darüber hinausgehendes Himmlisches. Das ist also ein Bild ist. Also der Unterschied zwischen der dritten und vierten Möglichkeit ist nur die Buchstäblichkeit in der neuen Schöpfung. Oder ist es einfach nur ein Bild für ein geistliches Erbe, wie auch immer das gestaltet sein mag? Ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt, welche dieser Möglichkeiten die richtige ist. Das wären aber halt nur Deutungsmöglichkeiten. Also erstens, nicht ewig, sondern bis zum Ende einer Epoche. Zweitens, an Bedingungen geknüpft. Drittens, für die Ewigkeit, aber auf der neuen Erde buchstäblich. Oder viertens, für die Ewigkeit, aber halt bildlich. Also eigentlich diese erste Möglichkeit, dass ewig nicht wirklich unendlich bedeutet, das kommt ja so von Leuten, die die Ewigkeit der Höllenstrafe ablehnen. Die behaupten dann also, ewig heißt in der Bibel nicht ewig, sondern eben die Höllenstrafe würde auch irgendwann aufhören, dann würden alle versöhnt. Das ist diese Irrlehre der Allversöhnung. Das lehnen wir natürlich entschieden ab. Und deshalb ist uns auch dieses Argument, dass ewig nicht wirklich ewig bedeuten könnte oder sollte, nicht sympathisch, sage ich mal. Also da haben wir schon Probleme mit. Wenn Gott ewig sagt, müsste er doch eigentlich auch ewig meinen. Schauen wir uns die Stellen nun an. Das erste ist 1. Mose 13 und das zweite ist nachher 1. Mose 17. In 1. Mose 13 heißt es, nachdem Abraham sich von Lot getrennt hat, und da lesen wir ab Vers 14, 1. Mose 13 ab Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden, deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das ganze Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Also am Ende von Vers 15 ganz klar, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Es würde uns jetzt schon befremdend vorkommen zu sagen, ja, das ist hier irgendwie geistlich gemeint, himmlisch, bildlich, denn es ging ja ganz konkret um dieses Land. Und zwar so konkret, dass Abraham es mit seinen Füßen durchwandern sollte. Dass das wirklich Schritt für Schritt abgehen sollte. Aber Gott sagt auch, ja, dir will ich es geben. Und deshalb, es kann ja eigentlich nicht, erstens wirklich nicht für ewig in seinen Besitz übergehen, das haben wir schon festgestellt, deshalb ja die Frage, was bedeutet ewig? Und zweitens natürlich, Abraham selbst hatte es ja nie besessen. Abraham war ein Fremdling und er starb auch als Fremdling. Wenn jetzt hier stehen würde, dass Gott sagt zu Abraham, ja, deinen Nachkommen werde ich das irgendwann geben und die werden das für ewig besitzen, dann hätten wir nicht so die Probleme mit. Aber es heißt hier ausdrücklich, Abraham, er sollte es persönlich besitzen. Und da wissen wir schon oder sehen wir schon, dass etwas darüber hinausgehendes gemeint sein muss. Und jetzt schlagen wir schon zum ersten Mal den Hebräerbrief, das ist eine ganz wichtige Parallele eben zu diesem Abschnitt, auf. Und wir werden nachher noch öfters auf den Hebräerbrief zurückkommen, da könnt ihr dann gleich auch den Finger drinstecken lassen. Ich hätte mir am besten auch schon hier Klebestreifen in die Bibel geklebt, damit ich das nicht immer neu suchen müsste. Legen wir den Zettel hier rein. Hebräer 11, lesen wir erst Vers 9 und 10. Über Abraham. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja, er war ein Fremdling, wohnte in Zelten. Und was erwartete er? Dass Gott ihm das buchstäbliche Land gibt? Ne, hier steht es ausdrücklich, die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Etwas Zukünftiges. Und noch deutlicher, dann in Vers 16, der Zettel war zu klein, steht über all diese alttestamentlichen Glaubensvorbilder, ich lese ab Vers 15, und wenn sie an jenes gedacht hätten, ich müsste eigentlich schon ab Vers 13 lesen, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie. Also Abraham ist im Glauben gestorben, er hat das Land nicht buchstäblich in Besitz nehmen können. Er hat die Verheißung von fern gesehen und sie begrüßt. Und weiter in Vers 13, sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Also auch Abraham bekannte auf der Erde ohne Bürgerrecht, auch wenn Gott mir dieses Land buchstäblich verheißen hat. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen wären, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Das ist jetzt etwas schwierig, Zeit gehabt, zurückzukehren. Was ist gemeint? Abraham, dass er nach Ur in Chaldäa zurückkehrt? Oder irgendwie, dass sie von Ägypten oder so nach oder von Babylon nach Kanaan zurückkehren? Ist jetzt hier nicht so wichtig. Es geht da jedenfalls darum, dass es sich nicht auf der Erde erfüllt hat, nämlich Vers 16, jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Also ganz klar, diese alttestamentlichen Glaubensvorbilder, einschließlich Abraham, der hier ausgiebig aufgeführt wird vorher, hat nach einem himmlischen Erbe betrachtet. Nicht nach dem irdischen. Wenn wir nochmal zurückblättern, unterstützt wird das auch dadurch, das ist gar nicht zurück, das ist noch eins weiter, ein paar Verse weiter. Als Abraham geprüft wurde, in Vers 17, den Isaak darzubringen, lesen wir einfach Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte, von wo er ihn auch im Gleichnis empfing. Also Abraham das Glaubensvorbild, und er glaubte an die Auferstehung. Er war nicht so irdisch orientiert, wie das oft dargestellt wird. Er erwartete die himmlische Stadt, er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, und er glaubte an die Auferstehung. Auch als er Isaak darbrachte, war das ein Beweis dafür. Also er glaubte an das, was Gott neu machen wird nach dem Tod, und ja, war kein rein irdisch orientierter Mensch. Und wir müssen noch eins bedenken, Land und Landbesitz ist ja ein Generalthema in der Bibel, seit dem Garten Eden und seit dem Sündenfall an. Nach dem Sündenfall verloren unsere Ureltern das Vorrecht, also sie verloren den Garten Eden selbst, der ja ein Land war, ein Landstück, das ihnen gehörte. Und sie verloren das Vorrecht, sich eine gefügige Erde untertan zu machen. Macht euch die Erde untertan. Und vor dem Sündenfall war das natürlich wesentlich einfacher. Danach war der Erdboden verflucht. Die Natur lag in schmerzhaften Wehen, mit Dornen übersät. Und die menschliche Gesellschaft Er war von Konflikten und Rebellion geprägt. Es war nicht ein Friedensreich einfach möglich. Nach Macht wurde aus Egoismus gestrebt und nicht um Gottes Willen zu erfüllen. Seitdem wartet der erlösungsbedürftige Mensch, die erlösungsbedürftige Menschheit auf die Wiederherstellung aller Dinge, die auch im Neuen Testament angedeutet wird, und auf die Ruhe eines ewigen Friedensreichs mit unbestrittenen Landbesitzverhältnissen. Das ist eigentlich so ein Generalthema, und das finden wir dann auch später in der Offenbarung, dass der Herr Jesus natürlich herrscht. Er wird herrschen über eine neue Erde und wir werden als Gläubige mit ihm mitherrschen. Und genau das haben wir eben jetzt eben auch in Hebräer 11 gesehen. Diese Verheißung, das heißt wirklicher Glaube, dass das, was in Eden verloren ging, wiederhergestellt werden wird. Aber natürlich in einer neuen Schöpfung, in Gott, in Christus, alles neu macht. Und schauen wir uns 1. Mose 13 dazu nochmal an. Da finden wir nämlich auch schon so eine Anspielung. Also jetzt wieder zurück zu 1. Mose, falls ihr noch Hebräer aufgeschlagen habt. Wir kommen nachher wieder zu Hebräer zurück. 1. Mose 13. Wie war das, als Abraham und Lot sich uneinig waren, wer welchen Landteil bekommt? Lot wollte das haben, was schöner aussah. 1. Mose 13, Vers 10. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Wie der Garten des Herrn, hier haben wir schon die Anspielung. Es war der Wunsch zurück nach Eden, zurück in diese Segensfülle, die dort genossen wurde. Aber Abraham entschied sich für das Teil oder bekam das Teil, wo das halt nicht auf dieser Erde in Erfüllung gehen sollte. Und das ist eigentlich ein Grundsatz in der Bibel. Wir sollen das Heil nicht in unserem jetzigen Leben und auch nicht hier auf der Erde suchen, sondern Glauben heißt, darauf zu hoffen, in der Auferstehung durch den Herrn Jesus, einst bei ihm, wieder in die volle Segensfülle Gottes zu kommen. Also das so als etwas gesamtbiblische Perspektive, dass wir nicht nur so klein mit der Lupe auf diese Stelle schauen, sondern wenn es um Landbesitz geht, das hat mit der ganzen Bibel von Garten Eden an zu tun. Und dann kommen wir zu der zweiten Stelle, wo gesagt wird, dass Abraham das Land ewig besitzen sollte. Das ist Kapitel 17. Und das lesen wir jetzt. Ja, ich lese mal von 17 Vers 1 an, dass wir den Zusammenhang haben. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen, und ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, Ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deine Nachkommenschaft nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Ja, hier haben wir eigentlich bisher einfach eine nochmalige Wiederholung dieser Verheißung, die Abraham gegeben wurde. Reiche Nachkommenschaft, eine erfolgreiche Nachkommenschaft, sogar Könige werden aus ihm hervorgehen. Segen soll von ihm ausgehen. Und das Land, er wird das Land besitzen. Nur mit dem Unterschied, dass hier auch nochmal es mit einem Bund bekräftigt wird, so wie es auch in Kapitel 15 war. 15 haben wir jetzt nicht gelesen. Das hatte ich eben angedeutet mit dieser Bundeseinsetzungszeremonie mit den Opfertieren. Aber lesen wir weiter. Vers 9. Und Gott sprach zu Abraham, und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen. Also erstmal hat Gott Verheißung gegeben und Gott hat einen Bund gemacht. Und das ist eigentlich eine ganz einseitige Sache, dass nämlich allein Gott dafür zuständig ist, dass Gott das machen wird, ganz unabhängig davon, was wir Menschen tun, was Abraham tun würde, was seine Nachkommen tun würden. Gott ist treu, er hält seine Verheißungen und da gibt es nichts, was das irgendwie verhindern könnte. Aber hier wurde jetzt dann gesagt, du sollst meinen Bund halten. Hier kommt zum ersten Mal jetzt etwas ins Spiel, das Abrahams und seiner Nachkommen Aktivität oder Treue oder Tun, Werke gefragt sind. Vorher, wenn wir uns Kapitel 15 genau angeschaut hätten, hätten wir gesehen, wo Gott diese Zeremonie durchführt mit diesen Opfertieren, da lässt er Abraham in einen tiefen Schlaf sinken. Lesen wir den Vers kurz. 15, Vers 12. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und dieses Schlafen ist auch schon ein Ausdruck dafür. Abraham, der konnte überhaupt nichts machen. Der war total passiv. Gott hat das gemacht. Gott hat das bekräftigt. Gott hat diesen Bund geschlossen. Es ist ein total einseitiger Bund. Dass es nicht von Abrahams Tun abhängig ist. Aber hier in Kapitel 17 kommt jetzt etwas anderes ins Spiel. Ich habe gerade gelesen, Vers 9, 17, Vers 9, du sollst meinen Bund halten. Vers 10, dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld erkaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss. Der in deinem Haus geborene, jetzt habe ich eine Zeile vertan, lesen wir Vers 12. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generation, der im Haus geboren und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss, ach so, da war ein Semikolon, das ist ein neuer Satz, beschnitten werden muss, der in deinem Haus geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Ein unbeschnittener männlicher aber, der am Fleisch einer Frau nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus dem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Also hier lesen wir, Gottes Bund kann ungültig gemacht werden. Wenn das nicht getan wird, wenn das nicht eingehalten wird von Menschen, diese Verordnung hier, die Verordnung der Beschneidung, dann würde derjenige, der ungehorsam ist, aus dem Volk ausgerottet werden und der Bund wäre damit hinfällig. Die Theologen, die sogenannte Bundestheologie vertreten, und ich will das jetzt nicht über Bundestheologie reden, weil ich das irgendwie als das einzig richtige theologische System hinstellen will. Das sage ich nur, damit ihr eure Allgemeinbildung etwas fördern könnt. Also es gibt dieses System der Bundestheologie, wird oft gegenübergestellt, auf der anderen Seite ein anderes System des Dispensationalismus. Aber es sind theologische Systeme, die sozusagen einen roten Faden durch die Bibel irgendwo finden wollen. Und die unterscheiden sich sehr stark, Dispensationalismus und Bundestheologie. Und die Bundestheologie sieht halt mehr so einen zusammenhängenden roten Faden und der Dispensationalismus, der hat mehr so diese zerstückelten Aneinanderfolgen von Heilszeiten. Und der rote Faden in der Bundestheologie besteht darin, dass es zwei Bündnisse gibt. Also es gibt natürlich in der Bibel ganz viele, aber die sagen, im Grunde gibt es nur zwei. Den Bund der Gnade und den Bund der Werke. Und der Bund der Gnade ist natürlich der Bund in dem Herrn Jesus Christus mit dem Heil. Und der ist vor ewigen Zeiten geschlossen worden, wo Gott, der Vater, schon dem Sohn versprochen hat, ich werde dir aus den Menschen ein Volk geben. Das lesen wir in Johannes 17 zum Beispiel. Und dann den Bund der Werke, der fing im Garten Eden an mit Abraham, dass er halt von diesem Baum nicht essen sollte. Und wenn er es doch täte, dann würde eben er sterben müssen und so weiter. Jetzt unabhängig von der Frage, kann man das wirklich so sagen, war das in bei Abraham, war das schon ein Bund und so weiter. Aber wir sehen auf jeden Fall diese zwei Prinzipien, dass es einseitige Bündnisse gibt, die aus Gnade sind, wo wirklich der Mensch nur außen vor steht und nichts dazu beitragen kann. Und dann haben wir einen Bund der Werke oder Bündnisse, die mit Werken zu tun haben, hier zum ersten Mal bei Abraham. Und dann natürlich auch aufgebaut hinterher auf das ganze System der Beschneidung, den Sinai-Bund, den Gesetzesbund. Also hier haben wir im Grunde jetzt schon das Gesetz. Die Beschneidung war das Kennzeichen des alten Bundes und damit des Bundes der Werke. Und damit an Bedingungen geknüpft. Und damit kann man tatsächlich sagen, das, was hier an Bedingungen geknüpft ist, eben auch diese Landverheißung, kann von Gott gecancelt werden, sozusagen, wenn das Volk ungehorsam ist und das nicht einhält. Das ist ja auch das Generalthema von 5. Mose 28 bis 30, wo dem Volk, bevor sie in das Land einziehen, der Segen und der Fluch vorgelegt wird. Und es wird ja auch schon prophetisch gesagt, im Grunde, ihr werdet das nicht einhalten, ihr werdet ungehorsam sein und ihr werdet dann ausgestoßen werden aus dem Land. Und dann gibt es eben auch wieder diese Rückkehr- und Wiederherstellungsverheißungen, die sich eben auch durch die Rückkehr aus Babylon dann wieder erfüllt haben. Aber auf jeden Fall da schon klar, ewig ist auch da schon mit ganz starken Unterbrechungen, immer wenn das Volk ungehorsam wurde, es wurde aus dem Land ausgestoßen. Und auch in Jeremia lesen wir, dass Gott mit seinem Volk ebenso verfahren kann, wenn es an Bedingungen geknüpfte Dinge geht, dass Verheißungen halt, ja, gecancelt ist so ein schönes englisches Wort, da weiß man gleich, also, was sagt man im Deutschen für gecancelt? Aufgehoben, gestrichen, abgesagt, hinfällig werden. Jeremia, jetzt habe ich mir die Stelle nicht aufgeschrieben, wo ist das mit dem Töpfer und dem Ton? Nee, das meinte ich nicht. Also es kommt immer wieder vor in Jeremia. Ich bin ja gerade in Kapitel 11, da geht es auch um diesen Bundesbruch. Vielleicht kann ich euch die Stelle nächstes Mal einfach nachreichen. Ja, hat auch damit zu tun, war nicht die Stelle, an der ich dachte. Ich gebe das jetzt einfach nochmal als Hinweis. In Jeremia ist das sowieso halt ein Thema. Das Volk ist ungehorsam und Gott sagt, ich habe das Recht, hier meine Verheißungen zu canceln und ihr werdet aus dem Land rausfliegen. Ja, jedenfalls jetzt sind wir hier schon bei dem Bund der Werke. Es hat hier mit Bedingungen zu tun. Also das war eigentlich so diese zweite Möglichkeit bei der Gruppe von Erklärungsmöglichkeiten, was ewig bedeuten könnte. Es ist tatsächlich auch so, dass diese Landverheißung an Bedingungen geknüpft war. Das Ganze hat aber noch mit etwas anderem zu tun. Nämlich das Land für das Volk Israel war natürlich Bestandteil dieses ganzen Systems irdischer und schattenhafter Dinge des alten Bundes. Also ich sprach eben von grundsätzlich zwei Bündnissen, Bund der Gnade und Bund der Werke. Und da können wir auch sagen, Bund der Werke, das ist der alte Bund. In der Schrift wird eben der Sinai-Bund, das ganze Gesetz, als alter Bund bezeichnet. Und der neue Bund ist eben der Bund der Gnade, der aber auch in der ganzen Bibel schon immer verheißen wird als Erlösung in Christus. Also hier haben wir es jetzt mit dem alten Bund sozusagen zu tun in 1. Mose 17 mit der Beschneidung. Und da gehört eben auch das Land zu als ein ganzes System irdischer, schattenhafter Dinge. Genau, das ist eben auch ein Kennzeichen des alten Bundes, es waren Schatten. Ja, mit Stiftshütte, mit Tempel, Opfer, Priesterdienst, die nicht Selbstzweck sind, sondern Vorbilder auf etwas Höheres, Eigentliches, was im Neuen Testament in Christus gekommen ist. Und das Bemerkenswerte ist nun diese schattenhaften Verordnungen im Mose-Gesetz. Im Gesetz des Mose werden auch schon als ewig bezeichnet. Das lesen wir über 30 Mal in den Büchern 2. bis 4. Mose, dass es ewige Ordnungen waren. Und wenn wir jetzt davon ausgehen würden, ja, dass die Landverheißung war ewig, dann muss das irgendwie wieder eingeführt werden. Genauso könnten wir sagen, ja, diese Opferzeremonien und Priesterzeremonien und so weiter, die waren auch ewig, also müssen die auch wieder eingeführt werden. Ich lese von diesen 30 beispielhaft mal 2, 3 vor, 3. Mose. Nur damit das mal gelesen wird, wie gesagt, es wird ganz oft gesagt, ausdrucksweise 3. Mose, ich habe eine ganz lange Liste, habe mir 2, 3 unterstrichen, die man beispielhaft nehmen könnte, 3. Mose 6, Vers 15. Hier geht es um die Einweihung der Priester. Und der Priester, der unter seinen Söhnen an seiner Stadt gesalbt wird, soll es opfern. Eine ewige Ordnung, es soll für den Herrn ganz in Rauch aufgehen. Da haben wir diesen Begriff, eine ewige Ordnung. Das steht oft ganz am Ende, auch von langen Abschnitten, wo lange Opferzeremonien beschrieben werden. Und dann steht am Ende, und das ist eine ewige Ordnung. Ich habe mir nur von 3. Mose unterstrichen, damit wir nicht so viel blättern müssen. In Vers 11, genau, 6 Vers 11. Bisschen höher. Alles männliche unter den Söhnen Aarons soll es essen, also dieses Brandopfer und Speisopfer. Eine ewige Ordnung von den Feueropfern des Herrn für eure Generationen ist es. Kapitel 16, da geht es um die Feste. 3. Mose 16, Vers 29. Ach so, das ist der große Versöhnungstag. Der große Versöhnungstag, also Zeremonien, darüber wird gesagt, und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Vers 31, ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein, dieser große Versöhnungstag, und ihr sollt euch selbst demütigen, eine ewige Ordnung. Und so weiter und so weiter. Ich habe das, wie gesagt, computergestützt gesucht, ewige Ordnung über 30 Mal in diesen Büchern Mose. Der Sabbat, eine ewige Ordnung, der Priesterdienst, die Priesterkleider, die Opferordnung für die Priester, die Verhaltensordnung für die Priester, ewige Ordnungen. Die verschiedenen Anordnungen über die Heils-, Brand-, Speis-, Schwingopfer, alles ewige Verordnungen. Und auch eben über den großen Versöhnungstag und über die Feste, alles ewige Ordnungen. Noch etwas, auch bestimmte Völker, nämlich die Ammoniter und Moabiter, die dürften für ewig nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Lesen wir das noch als Beispiel, 5. Mose 23, Vers 4. Ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, für ewig. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen sind. Und Vers 7, du sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen, alle deine Tage, für ewig. Also haben wir auch so einen Gebrauch, das ist Wortes, eigentlich eindeutigen Wortes, ewig. Ja, ist das denn heute noch so? Ist das bis in alle Ewigkeit so? Nein, es war schon so bei Ruth. Sie war eine Moabiterin. Im Buch Ruth lesen wir das, in dem nach ihr benannten Buch. Und ja, sie durfte nicht in das Volk Gottes aufgenommen worden. Ja, ist sie denn aufgenommen worden? Ja, und wie? Sie wurde eine Vorläuferin, eine Urahnin des Herrn Jesus. Kann man nachlesen in Matthäus 1, Vers 5. Im Stammbaum des Herrn Jesus steht Ruth, eine Moabiterin. Also das ist auch schon ein Hinweis darauf, dass eine höhere Wahrheit hier hinterstehen muss, unter diesem Gebot. Dass es nicht um das Buchstäbliche geht, sondern Gott etwas Höheres damit ausdrücken will. Und das wissen wir ja von den Opfern eben ganz besonders ausdrücklich aus dem Hebräerbrief. dass der Hebräerbrief lehrt, dass der alte Bund mit seinen Schattenbildern, Tieropfer, Tempel und Priestern, durch die Einführung des neuen Bundes in Christus überholt und schon damals, also zur Niederschrift des Hebräerbriefes, als veraltet erklärt wurde und dem Verschwinden nahe. Also jetzt kommen wir zurück zum Hebräerbrief, Kapitel 8. Es geht in diesem ganzen Zusammenhang, jetzt müssen wir eigentlich den Hebräerbrief halt im Zusammenhang studieren, aber ich lese halt nur diesen Vers, 8, Vers 13. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich selbst überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Jetzt meinen manche Ausleger, ja, es ist veraltet und dem Verschwinden nahe, aber es ist noch nicht weg. Also das kann noch mal kommen, das kann noch mal ein neues Aufleben erleben. Aber wir müssen natürlich überlegen, das ist hier geschrieben worden im ersten Jahrhundert, noch bevor der Tempel zerstört wurde in Jerusalem, Jahr 70 nach Christus, bevor das nationale Israel national halt ausgelöscht wurde durch die Römer. Und natürlich ist das damit gemeint. Es stand im Begriff, schon aufgelöst zu werden. Ja, der Vorhang, der war schon zerrissen, als der Jesus am Kreuz starb. Die Bundeslade war schon lange vorher weg. Und dann wird der Tempel zerstört, das Volk aus dem Land vertrieben. Das ist das, was hier gemeint ist. Es wird auch noch deutlicher gesagt in 7, Vers 18, Hebräer 7, Vers 18, denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und von dieser besseren Hoffnung, von dem Opfer des Herrn Jesus, von ihm als hohen Priester, ist ja natürlich immer die Rede im Hebräerbrief. Darum geht es. Nicht, dass Gott nur etwas wegmacht, sondern dass das Alte auch eine höhere, sinnbildliche Bedeutung hatte. Das waren Schatten. Diesen Begriff Schatten lesen wir eben auch im Hebräerbrief in wer hat die Stelle schnell gefunden, wo es steht mit den Schatten? Zweimal kommt es im Hebräerbrief vor. Dummerweise habe ich es wahrscheinlich aufgeschrieben, aber irgendwo. Oder da lese ich das Wort Gleichnis. Also in Kapitel 9 wird das ausdrücklich erklärt. 9 Vers 1. Es hatte nun zwar auch der erste Bund, also der alte Bund, Satzung des Dienstes und das irdische Heiligtum und so weiter, wird das näher beschrieben. Und Vers 9. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Also, wie viel? Dankeschön, komme ich gleich hin. Gerade hier noch erklären, also es waren Gleichnisse, wurde hier gesagt in Vers 9 und in Vers 10 auferlegt bis zur Zeit einer richtigen Ordnung, also vorläufig, bis dann das Höhere, bis das Eigentliche kommen sollte. Das eigentliche Opfer des Herrn Jesus am Kreuz, der eigentliche Hohepriester, der Herr Jesus selbst, der eigentliche Tempel ist auch, der Herr Jesus ist der Tempel. Und Christine hatte gesagt, 8, Vers 5, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfängt und so weiter. Genau, Abbild und Schatten, also man spricht hier von Vorschatten. Ich rede jetzt die ganze Zeit über das Gesetz, es geht ja eigentlich um das Land, aber das, um das zu verdeutlichen, das ganze System war ein System der Schatten, das ganze System des alten Bundes mit Tempel, mit der Stadt Jerusalem, mit dem Land Kanaan, war ein Bestandteil eines ganzen Systems schattenhafter Dinge. Und auch über das verheißene Land hat der Hebräerbrief einiges zu sagen. Und da kommen wir jetzt zu Hebräer 4. Ich muss mal gerade nachfragen, ich hoffe, euch ist das nicht zu sehr durcheinander, dass ich hier so viel rumspringe. Also es hat ja zwei Strukturen im Grunde, meine Predigt. Also einmal die beiden Stellen, Hebräer aus 1. Mose, Kapitel 13, haben wir eigentlich schon abgehakt. Die Sache mit Lot, Abraham und Lot. Und jetzt sind wir bei Kapitel 17, wo die zweite Ewigkeitsweisung steht, wo es eben um die Einführung der Beschneidung geht als Bestandteil des Bunds der Werke. Und die zweite Gliederungsebene ist die verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten für das, was mit ewig gemeint ist. Und da arbeiten wir uns jetzt langsam auf diese dritte und vierte Erklärungsmöglichkeit hinzu. Das ist also etwas darüber hinausgehendes, himmlisches, geistliches damit gemeint ist. Ja? Und das finden wir jetzt eben auch im Hebräer 4. Jetzt habe ich den Finger wieder rausgenommen aus dem Hebräerbrief. Hier haben wir. Also der Hebräerbrief redet nicht nur über diese Opfer und über das Priestertum, er redet auch über das Land oder die Landnahme. Lesen wir Hebräer, jetzt müssen wir eigentlich Kapitel 3 und 4 ganz lesen. Das schaffen wir natürlich nicht mehr und ich peile jetzt auch schon mal an, in 5 bis 10 Minuten ein vorläufiges Ende für heute zu finden, wo wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Hebräer 4. Ich lese erstmal nur diesen Vers 8. Denn wenn Josua bei der Landnahme sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Also hier ist gesagt, bei Josua die Landnahme, die Ruhe, das hatten wir eben, als ich Josua vorgelesen habe, Josua 23, auch gelesen, dass er sie in die Ruhe führte. Aber, hier lesen wir, wenn er sie wirklich in die Ruhe gebracht hätte, dann würde es nicht von einem anderen Tag die Rede sein. Und da müssen wir jetzt den ganzen Zusammenhang lesen. Es wird hier nämlich aus Psalm 95 zitiert, in Hebräer 3. Ich lese das Zitat vor. Hebräer 3, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Hier sehen wir auch schon mal ganz klar an Bedingungen geknüpfte Sache. Sie waren ungehorsam, Gott hat geschworen, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Das ist natürlich eine Sache, die hat David geschrieben in einem Psalmen, also das ist ein Psalmzitat. Und jetzt wird es kompliziert, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zucker im Gehirn, um das mal zu rekapitulieren. Also Hebräerbrief zitiert aus dem Psalmen und dort schreibt David über etwas, was er dann noch zeitlich vorher reflektiert, nämlich unter Josua, dass da noch nicht das Eigentliche stattgefunden hatte. Und das ist das Argument hier des Hebräerbriefschreibers. Wenn bei Josua das schon alles gewesen wäre, so wie wir es am Anfang vielleicht auch angedacht hatten, Josua hat das ja schon alles erfüllt, dann hätte David nicht davon geschrieben, dass es nach so langer Zeit, Hebräer 4, Vers 7, noch einen Tag, er bestimmt wieder einen Tag, Gott, einen heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Also das ist eigentlich die ganze Argumentation von Hebräer 3 und 4, die auf diese Kernaussage hinausläuft. Das Land, in das Josua das Volk Israel erfolgreich geführt hatte, war nicht das eigentliche Ziel und war nicht die eigentliche Ruhe. Bereits David wusste das also in Psalm 95, als er vom Heiligen Geist inspiriert ermahnt, heute verhärtet eure Herzen nicht. Und es ist heute, das galt damals zu Davids Zeiten, das gilt auch heute noch als Aufforderung an uns, also der Hebräerbriefschreiber zitiert es ganz allgemeingültig, verhärtet eure Herzen nicht, damit man nicht unter den Schwur Gottes fällt, nimmermehr in seine Ruhe einzugehen. Ich hoffe, nächstes Mal auch noch auf dieses verhärtete Herz und die Beschneidung des Herzens eingehen zu können. Die wird nämlich auch schon in 5. Mose, ich habe eben erwähnt, Kapitel 28 bis 30, wo dem Volk der Segen und der Fluch vorgelegt wird, da ist auch schon die Rede davon, beschneidet eure Herzen. Und hinterher sogar in Kapitel 30, 5. Mose 30, Vers 6, wo Gott sagt, ich werde eure Herzen beschneiden. Da haben wir nämlich schon diesen neuen Bund, sozusagen schon als versteckten Kern im alten Bund drin. Ne? Alter Bund, Schatten, und schon Hindeutungen auf den neuen Bund. Das nur so als Vorausblick, worauf ich noch eingehen werde. Hier in Hebräer 4, jedenfalls klare Aussage unter Josua, das war noch nicht das Eigentliche. Die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, steht noch aus. Hebräer 4, Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Also auch für die natürlichen Nachkommen Abrahams, für das natürliche Volk Israel, steht die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aus. Nämlich in der neuen Schöpfung. Ja, und ich hoffe, jetzt kriegt er den Faden langsam wieder über die Opfer- und Priesterzeremonien und so weiter, Schatten für die geistliche Realität und auch das Land, in das das Volk Israel zwar buchstäblich unter Josua hineingegangen ist, aber das war nicht alles, das war nicht das Eigentliche. Auch das steht noch aus, auch das deutet hin auf etwas Höheres, auf etwas Geistliches. Und dann stehen wir auch vor der Frage, wer sind die eigentlichen Kinder Israels? Da werden wir dann nächstes Mal drauf eingehen. Ich habe gerade gesagt, es gilt auch für die natürlichen Nachkommen Abrahams. Es gibt nämlich eben auch geistliche Nachkommen Abrahams. Die ganzen Stellen, es sind ganz viele im Neuen Testament, werden wir nächstes Mal dann einige drauf eingehen. Und natürlich auf den Kern der ganzen Sache. Es gibt nämlich nicht nur Samen Abrahams, Nachkommen im Plural, sondern eben den einen. Den einen Nachkommen Abrahams, das ist der Herr Jesus, wie es im Galaterbrief steht, dass der Herr Jesus Christus der eine verheißene Same Abrahams ist. Und in ihm ist auch die Erfüllung zu suchen, in ihm und im Heil, was in der Ewigkeit zu erwarten ist. Ja, ich werde jetzt nochmal rekapitulieren, um das zusammenzufassen von heute. Ewige Landverheißung für Abraham heißt das, dass die Israeliten heute, wie es halt im Zionismus gemacht wird, das Land wieder einnehmen müssen, Palästinenser vertreiben. Ich will hier überhaupt nichts Politisches sagen. Die Juden sind im Laufe der Weltgeschichte ein stark verfolgtes Volk gewesen. Wir denken an den Holocaust, der vor gar nicht allzu langer Zeit noch hier stattgefunden hat. Und politisch gesehen mag ich ihnen jedes Recht zustehen, dort einen Staat zu gründen, eine politisch gesicherte Heimat zu haben. Will ich nichts gegen sagen, will ich auch nichts für sagen, in dem Sinne, dass ich das kann ich auch nicht aus der Bibel belegen. Es gibt aber eben auch christliche, evangelikale Autoren, ich habe gestern noch ein Buch in den Händen gehabt, Wem gehört das Land, die also sagen, Palästinenser müssen raus und Israel muss da stark aufrichten. Und da habe ich dann auch nachgeschaut, wie begründet er das biblisch, nämlich eben mit diesen Abrahamsverheißungen, nennt aber nur kurz, dass sie ewig sind und das vielleicht gerade noch als Ergänzung verweist zum Beispiel auch auf Lukas, dass es da wiederholt wird. Also Rekapitulation der Predigt, Zusammenfassung mit Exkursen. Entschuldigt, einen kurzen Exkurs, aber das ist gehört so elementar dazu, weil es so schön neutestamentlich ist. Lukas 1. In 2 kommt es mir auch nochmal vor. 1 Vers 31, die Verheißung des Engels an Maria. Lukas 1, Vers 31. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Und dieser Autor, der eben die jetzige Wiederherstellung Israels befürwortete, führte das an. Ja, hier sehen wir es, ja, das wird im Neuen Testament bestätigt, ewig, ja. Aber schauen wir doch mal genau hin. Hier ist von dem Herrn Jesus die Rede, von seinem Heil, von seinem ewigen Heil, dass er auf ewig auf diesem Thron sitzen wird, wo der Thron Davids nur ein Schatten von war. Natürlich heißt er in dieser Bildersprache Thron seines Vaters Davids und das Haus Jakobs. Aber es wird eben in Ewigkeit sein, nicht nur 1000 Jahre, sondern in Ewigkeit. Damit kann nicht das 1000-Jährige Reich gemeint sein. und auch keinen Zionismus oder so, gegen den ich ja, wie gesagt, nichts sagen will. Nur als Zusammenfassung, also dieser Ewigkeitsaspekt der Abrahams Verheißung kann nicht bedeuten, dass es ewig buchstäblich auf dieser Erde weitergeht. Es kann, wenn es ewig nur eingeschränkt ist, vielleicht bedeuten bis zum Ende der alttestamentlichen Periode. Aber sinnvoller waren diese anderen beiden Erklärungen. Einmal die zweite Erklärungsmöglichkeit, dass es an Bedingungen geknüpft ist, ein Bund der Werke. Und die zweite vor allen Dingen, dass es eine geistliche Fortsetzung findet, eine geistliche Erfüllung in Christus. Und das haben wir jetzt hier auch in der Verheißung in Lukas gesehen, dem Herrn Jesus. Ja, so viele Verheißungen Gottes es gibt in dem Herrn Jesus, erfüllen sie sich. Ob das nun buchstäblich sein wird in dieser neuen Schöpfung, dass es da auch so ein Land Kanaan geben wird, über das man herrscht, oder ob das nur wirklich bildlich für die Ewigkeit gemeint ist, werden wir dann, denke ich, im weiteren Verlauf dieser Predigtreihe sehen. Aber hiermit möchte ich abschließen, dass der Herr Jesus der wahre Same Abrahams ist, in dem sich das alles erfüllt. Und für uns kommt es darauf an, an ihn zu glauben und nicht irgendwie zurückkehren zu wollen zu alttestamentlichen schattenhaften Dingen. Das wäre ja sozusagen wie im Judentum, wo man sagt, ja, wir bleiben bei diesen rein alttestamentlichen Dingen und wir sind uns unsicher darüber, ob es sich in Christus erfüllt hat. Nein, wir sind uns nicht unsicher darüber, dass sich in Christus das alles erfüllt. Wir glauben an den Herrn Jesus, dass er das alles erfüllt hat und was die Vollendung betrifft, noch erfüllen wird. Amen.